Geistes sei mit euch allen. Amen. Wer ist Jesus? Jesus hat selber seine Jünger gefragt: Wer meint ihr, dass ich bin? Und hat darauf ganz viele Antworten, ganz vielfältige Antworten erhalten. Ja, die einen sagen, du bist der, die anderen sagen, du bist jener. Und so ähnlich erhalte auch ich ganz vielfältige Antworten, wenn ich diese Frage stelle in dem Land, in dem ich lebe und arbeite: Wer meinst du, dass dieser Jesus ist? Da gibt es die Muslimen, die haben ein bestimmtes Bild von Jesus. Dann gibt es die Jesiden, aber auch Christen, viele Christen im Irak, die ein ganz spezielles Bild von Jesus haben. Und ich denke, für euch ist das ganz ähnlich, hier in Deutschland lebend. Man hört ganz verschiedene Perspektiven auf diesen Jesus. Aber jeder hat eine Antwort. Jeder hat ein Bild und eine Meinung über diesen Jesus. Die Frage ist also heute genauso relevant wie vor 2000 Jahren, als Jesus sie selber gestellt hat. Und sie wird bis an das Ende dieser Welt relevant bleiben. Und ich will sie beantworten mit dem Hebräerbrief. Und wahrscheinlich gibt uns der Hebräerbrief die anspruchsvollste und am tiefsten schürfende Antwort auf diese Frage. Er gibt uns einen tiefen Einblick in die Identität von Jesus. Und der Autor des Briefes, der war wirklich darum bemüht, eine möglichst gute Antwort zu geben. Wahrscheinlich hat sich der Brief an Juden gerichtet, ehemalige Juden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und die waren jetzt viel Verfolgung ausgesetzt. Und da musste der Autor alles, was er hatte, aufs Tablett bringen und sie überzeugen: Haltet an diesem Jesus fest. Wir wollen uns heute nur 6 Verse aus dem Brief anschauen. Zum einen aus dem ersten Kapitel 1 bis 3 und dann noch 3 weitere Verse später aus dem 7. Kapitel. Und ihr seht schon hier den Überblick. Ich will euch zeigen, dass Jesus der ultimative Prophet ist. Er ist der ultimative König. Er ist der ultimative Priester. Und dann gibt es da noch etwas Viertes, das besonders speziell an diesem Jesus ist. Zunächst also erstens, Jesus, der ultimative Prophet. Lasst uns lesen, schlagt gerne auf, Hebräer 1, 1 bis 3. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welt geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Was für ein mächtiger, reichhaltiger Prolog und Einstieg in den Brief. Und der Autor gibt hier schon einen Ausblick auf all das, was er jetzt thematisieren will im Laufe des Briefes. Aber lasst uns nur jetzt mal den Fokus auf diese 3 Verse richten. Zunächst führt er hier ein Wort ein, nämlich das Wort Prophet im Vers 1. Was war die Aufgabe von Propheten? Es war ihre Aufgabe, Gottes Wort und auch seinen Willen und generell Wahrheit zu den Menschen zu sprechen. Also er hat etwas von Gott empfangen und hat es an die Menschen weitergegeben. Man kann sozusagen sagen, von oben nach unten. Und dann heißt es dort weiter in Vers 1, dass in Vergangenheit die Propheten auf vielfältige und vielerlei Weise getan hätten. Was dadurch schon anklingt, ist, dass in gewisser Weise die Propheten zuvor das vorzeitig gemacht haben. Man könnte fast sagen, bruchstückhaft und auch ungenügend. Dann heißt es weiter in Vers 2, in den letzten Tagen. Hier klingt was weiteres durch. Im Griechischen steht da eschatu, und ihr kennt vielleicht das Wort eschaton, also die Endzeit oder die letzten Tage eben. Und auch dadurch will der Autor wieder andeuten, dass durch Jesus tatsächlich nicht bruchstückhaft, nicht unvollkommen geredet wurde, sondern vollkommen. Und das wird durch den Vers 3 noch deutlicher gemacht. Der Vers 3 spricht von dem Ausdruck seines Wesens. Hier steht im Griechischen Charakter. Natürlich kennen wir das Wort, den Charakter. Und das gibt uns auch schon einen Hinweis darauf, was er hier wirklich sagen will. Durch Jesus haben wir also eine, man könnte fast sagen, eine exakte Kopie von Jesus, von Gott. Oder man könnte auch etwas freier diesen Begriff übersetzen, ein Siegel. Und ihr wisst ja, wie ein Siegel zumindest damals funktioniert hat. Es gab Wachs und dann wurde ein Metall in dieses Wachs gedrückt. Und was dann übrig blieb, war ein exaktes Abbild dieses Metallstücks. Das ist also eigentlich im heutigen Sinne eine ganz schöne doppeldeutige Bedeutung. Mit einem Siegel besiegelt man etwas, man sagt, das ist wirklich wahr, und gleichzeitig bleibt auch etwas übrig, was ein exaktes Abbild von diesem Metallstück ist. Und in diesem Sinne hat auch Jesus gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Er sieht nicht nur ein schemenhaftes Abbild, nein, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater, vollkommen. Ich glaube, dass das eine wichtige und die richtige Antwort auf falsche Ansichten zu Jesus ist. Ich habe euch ja schon gesagt, es gibt auch viele andere Religionen, die Jesus kennen. Wenn ich also im Nordirak mich bewege und ins Gespräch mit Leuten komme und dann zum Beispiel ein Zitat von Jesus anführe und es einleite mit Jesus hat gesagt, dann zucken die Leute im Nordirak nicht zusammen, weder die Muslime noch die Jesiden. Sagen dann nicht, oh, jetzt kommst du mir mit diesem Jesus, sondern die sagen, oh, sag mir mehr, ja, interessant, wir kennen diesen Jesus, wir schätzen diesen Jesus. Allerdings kann man ihre Ansicht zu Jesus durchaus als vielfältig und auf vielerlei Weise, also auch als bruchstückhaft beschreiben. Sie kennen verschiedene Propheten, die alle Aspekte der Wahrheit uns wiedergegeben haben und offenbart haben. Und Jesus ist für sie einer von diesen vielen Propheten. Er hat uns einige gute Sachen gesagt, neben vielen anderen Propheten. Aber wir müssen gar nicht in den Nordirak schauen. Auch in Deutschland finden wir sehr häufig diese Perspektiven auf Jesus, diese Meinung über Jesus. Ich habe letztens von Ernst Troeltsch etwas gelesen, einen evangelischen Theologen, vor ungefähr 100 Jahren hat er geschrieben. Und er hat gesagt, ja, Jesus Christus, das ist die beste Offenbarung, die wir bisher haben. Jesus ist für unsere Zeit sozusagen 100% das Beste. Immerhin, das hat Ernst Troeltsch gesagt. Aber er hat gleichzeitig gesagt, wir können nicht sicher sein, was in Zukunft passiert. Es könnte ja sein, dass sich unsere Welt weiterentwickelt und dann ist Jesus irgendwann nur noch 90% Offenbarung und wir brauchen noch etwas Besseres. Noch einen Propheten, der noch besser in unsere Zeit spricht. Man kann hier von gradueller Offenbarung sprechen. Also Offenbarung, die immer besser wird, sich immer besser, immer mehr steigert. Mit jedem Propheten erkennen wir mehr. Aber nein, tatsächlich ist wahr, Jesus ist der ultimative Prophet. Jetzt will ich mal etwas mehr zu dem Wort ultimativ sagen. Viele von euch wissen ja, dass ich im Nordirak Ultimate Frisbee als Sport unterrichte und nutze für meine Arbeit. Und da steckt ja auch das Wort ultimativ drin, Ultimate. Was bedeutet das eigentlich, Ultimate Frisbee? So sehr ich diesen Sport mag, so sehr ich ihn gerne spiele und unterrichte, muss ich doch zugeben, dass der Begriff ultimativ, also Ultimate im Englischen, gar nicht so gut passt. Das legt ja nahe, dass es vorher andere Sportarten gab, die ganz gut waren, Fußball, Basketball, Volleyball. Aber jetzt haben wir den ultimativen Sport, Frisbee. Und so weit würde ich nicht gehen. Jesus ist aber ganz im Gegenteil tatsächlich der ultimative Prophet. Und das wird unter anderem an einer Stelle im Matthäus-Evangelium deutlich, Matthäus 23, Vers 34. Matthäus 23, Vers 34, da sagt Jesus: Ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrten. Jesus hat sich also selber hingestellt und gesagt: Ich sende zu euch Propheten. Damit macht er deutlich, er ist nicht einer von vielen Propheten, sondern er ist selber die Macht. Er ist die Wahrheit und das Wort selber. Und er ist die Macht, die hinter all den anderen Propheten steht. Ja, er ist der ultimative Prophet. Ich glaube, es ist wertvoll, hier noch etwas stehen zu bleiben, und ich will euch das versuchen, noch etwas deutlicher zu machen. Und manchmal, wenn man etwas als Prediger deutlich machen will, dann versucht man ja, gute Bilder zu finden, die das ausdrücken. Aber ich musste hier gar nicht so weit suchen, weil der Hebräerbrief selber uns viele gute Bilder an die Hand gibt. Und der Hebräerbrief spricht unter anderem immer wieder von Schatten. Stellt euch mal vor, ihr seht von diesem Jesus nur Schatten. Vielleicht steht er irgendwie hinter einer Ecke, wird von einer Lampe beleuchtet und ihr seht die ganze Zeit Schatten. Ihr müsst euch mit den Schatten zufrieden geben. Und dann versucht ihr natürlich ganz viele Rückschlüsse auf diesen Jesus zu ziehen. Ihr beobachtet diesen Schatten und versucht jede Regung nachzuvollziehen und darauf Rückschlüsse auf das Eigentliche zu ziehen. Und dann, auf einmal, geht ihr um die Ecke und seht diesen Jesus selber. Auf einmal sind die Schatten nicht mehr wichtig. Ihr müsst nicht mehr auf die Schatten schauen, um auf diesen Jesus zurückzuschließen, sondern ihr könnt auf diesen Jesus selber schauen. Und ich glaube, man kann das durchaus auch auf andere Religionen anwenden und auf das Alte Testament, oder ich sollte es vielleicht umgekehrt sagen, man kann das auf das Alte Testament und durchaus auch auf andere Religionen anwenden. Im Alten Testament sehen wir Schatten von Jesus, im Neuen Testament sehen wir ihn ganz klar. Aber auch in anderen Religionen gibt es immer wieder Teilwahrheiten. Wir sehen schemenhaft Wahrheit. Aber wenn wir Jesus wirklich sehen, und wir sehen ihn heute in dem Wort, in seinem Wort, dann ist das andere nicht mehr wichtig. Oder im Hinblick auf das Alte Testament könnte man auch sagen, wenn wir diesen Jesus sehen, dann machen diese Schatten, die wir vorher gesehen haben, noch viel mehr Sinn. Dann können wir zurückgehen und sagen, ah, das war damit gemeint. Jetzt erkenne ich es klar. Außerdem spricht der Hebräerbrief, aber auch das Neue Testament natürlich an vielen anderen Stellen, danke, ich habe viel von Licht, dem Licht. Stellt euch also nochmal vor, ihr seid in einem ganz dunklen Raum und auf einmal, nach vielem Warten und nach vielen Tasten im Dunkeln, kommt ein Licht auf. Braucht ihr da noch eine Erklärung dafür, dass es sich um Licht und nicht um Dunkelheit handelt? Das war eine Erkenntnis für mich persönlich, die war sehr zentral in meinem Glaubensleben. Diese Erkenntnis, dass wer einmal das Licht gesehen hat, keine Erklärung dafür braucht, dass es Licht ist und nicht Dunkelheit. Also in Jesus haben wir den ultimativen Propheten, wir haben das Licht, das Leben in Person und die Wahrheit in Person. Er ist der ultimative Prophet. Zweitens ist er aber auch der ultimative König. So heißt es zum Beispiel in Hebräer 1, Vers 8, dass er der König ist, aber auch noch ausführlicher in Kapitel 7. Wir werden später noch drei Verse aus dem Kapitel 7 lesen, aber zunächst mal ganz allgemein zum König. Die Hebräer, also die ehemaligen Juden, wussten, über was der Autor hier schreibt. Sie wussten natürlich ganz genau, ja, Gott hat den Menschen Propheten und Priester gesendet. Aber hat Gott den Menschen auch Könige gesendet? Eigentlich wollte ja Gott nicht, dass sein Volk einen König hat. Er wollte selber der König für sein Volk sein. Aber das Volk hat sich dann umgeschaut, nach rechts und links oder nach Westen und Osten, nach Norden und Süden. Und dann haben sie gesehen, die anderen Völker haben auch Könige. Wir wollen auch so einen König haben. Und Gott hat dem stattgegeben. Er hatte schon in seinem Gesetz dafür Vorkehrungen getroffen. Was war dann die Aufgabe von so einem König? Zentral für so einen König war, dass er nah an Gottes Wort ist. Das war das A und O. Er musste sich an Gottes Wort halten. Und deswegen hatte so ein König normalerweise auch ein ganz enges Verhältnis zu den Propheten. Und dann musste dieser König dem Volk gute Gesetze geben, im Sinne von Gott. Er durfte sich nicht einfach nach seiner eigenen Weisheit Gesetze ausdenken, sondern im Sinne von Gott sollte er gute Gesetze geben. Und wiederum würde ich sagen, dass er damit eine ganz ähnliche Funktion hatte wie die Propheten, also auch von oben nach unten. Er hat etwas von Gott empfangen und hat es an die Menschen weitergegeben. Oder er hat sich mit den Propheten besprochen und dann den Menschen gesagt, was sie daraus für Schlüsse ziehen und was jetzt für Gesetze herrschen. Und so ist es auch gut verständlich, dass im Laufe der Zeit und im Laufe des Alten Testamentes die Rolle des Königs und der Propheten oft verschmolzen sind. Sie sind sich immer ähnlicher geworden, diese Rollen, und das sehen wir natürlich bei David. David war König, ja, aber David war in gewisser Weise auch Prophet für sein Volk. War David jetzt aber der ultimative König? Nein, er ist fulminant gescheitert. Und das müssen wir natürlich über alle Könige sagen. Wir haben ja auch heutzutage noch Könige. Ich war letztens in Liechtenstein. Da kommt man dem König oder den Fürsten und dem Prinzen sehr nah. Man kommt nah an die Burg oder das Schloss, wo der König sitzt, der Fürst sitzt. Und man sagt eigentlich, dass dieser Fürst von Liechtenstein sehr gottesfürchtig sein soll. Er scheint ein sehr guter Regent zu sein. Und wenn man sich in Liechtenstein umhört, dann hört man eigentlich nur Gutes über diesen Regenten. Aber trotzdem ist er ein Sünder. Auch der König Liechtensteins und jeder Mensch bleibt ein Sünder und scheitert. Und was einen guten König vielleicht zu dem bestmöglichen König auf dieser Erde machen würde, wäre, dass er sich seiner Unzulänglichkeit bewusst ist und weiß, ich bin von Gott eingesetzt, ja, aber ich bin letztendlich auch fehlerhaft. Von Jesus können wir aber sagen, dass er der ultimative König war und ist. Er herrscht nicht nur gerecht, sondern, was ist die größte Versuchung für einen König? Seine Macht auszuspielen. Er hat unendliche Macht und irgendwann verfällt jeder dieser Versuchungen, seine Macht auszunutzen. Aber Jesus hat genau das Gegenteil gemacht. Er wurde ganz klein. Er hat sich selbst klein gemacht, er hat sich erniedrigt und er ist sogar von seinem Thron herabgestiegen. Gesagt, ich gebe das auf. Ich könnte zwar als König herrschen, aber ich erniedrige mich selber. Und aufgrund dieser Selbsterniedrigung hat Gott ihn erhöht und auf den Thron gesetzt. Was bedeutet das für uns? Jesus spricht nicht nur als Prophet in unser Leben, sondern er regiert auch als König. Und ich glaube, dass diese Kombination sehr relevant ist. Er regiert als König und spricht in unser Leben als Prophet. Propheten sagen ja oft Dinge, die einem wehtun oder die einem vielleicht sogar widerstreben. Sonst bräuchte es ja keine Propheten. Aber die Propheten reden immer wieder, haben es in der Vergangenheit getan, dem Volk unangenehme Dinge zu. Und der König leitet dann aus diesen unangenehmen Ansprachen der Propheten Gesetze ab, die uns auch nicht immer so leicht fallen umzusetzen. Der Prophet spricht also und der König befiehlt. Was könnte das heutzutage für uns bedeuten? Es könnte bedeuten, zum Beispiel auch für mich, dass ich erkenne, Gott will nicht, dass ich stehle. Das bedeutet zum Beispiel, dass er auch nicht will, dass ich illegal aus dem Internet Dinge downloade. Ist das nicht auch Diebstahl, dass ich illegal etwas ohne zu bezahlen downloade? Dieses Gesetz habe ich also erkannt, dieses prophetische Wort, und dann gebietet der König Jesus in mein Leben, halte dich an dieses Wort. Tu es nicht. Du sollst nicht stehlen. Lass Jesus also herrschen in deinem Leben als Prophet und als König. Drittens, Jesus ist der ultimative Priester. Lasst uns jetzt lesen im 7. Kapitel vom Hebräer, die Verse 26 bis 28. Kapitel 7, 26 bis 28. Denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Der es nicht, wie die Hohepriester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Denn dieses Letztere hat er ein für allemal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Denn das Gesetz bestimmt Menschen zu Hohepriestern, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs aber, der nach der Einführung des Gesetzes erfolgte, den Sohn, der in Ewigkeit vollkommen ist. Hier heißt es also in Vers 26, ein solcher hoher Priester tat uns Not. Das bedeutet, es war notwendig. Jesus musste auch die Rolle des hohen Priesters einnehmen. Es ist sehr interessant, dass nur der Hebräerbrief im gesamten Neuen Testament das genauer ausführt, dass Jesus auch Hohepriester ist. Könnt mal kurz nachdenken, fällt euch noch eine Stelle ein im Neuen Testament, wo von Jesus auch als dem Hohepriester gesprochen wird? Das ist ganz interessant, man könnte auch in dem Verhalten von Jesus in Gethsemane, in dem Wachbleiben und dem Beten für seine Jünger, also dem Einstehen im Gebet für seine Jünger, hohepriesterliches Verhalten sehen. Aber ausführlicher ausgeführt wird das nur im Hebräerbrief. Und wiederum sehen wir da, dem Autor war es wichtig, alle möglichen Aspekte von diesem Jesus darzustellen, um die Leute zu überzeugen, es ist wert und es ist notwendig, an diesem Jesus festzuhalten. Was war aber jetzt die Rolle dieses Hohenpriesters? Was war seine Aufgabe? Er war ausgesondert vom Volk, um das Volk vor Gott zu vertreten. Ich habe also gerade gesagt, die Könige und Priester, die haben in gewisser Weise von Gott etwas empfangen und es an das Volk weitergegeben. Und die hohen Priester haben umgekehrt das Volk nach oben hin vertreten, das Volk vor Gott vertreten. Und nur ein Nachkomme von Aaron konnte hoher Priester werden. Er musste aus dem Stamm Levi kommen. Und er vertrat dann das Volk, und das heißt konkret, dass er im Tempel Opfer brachte. Und an Versöhnungstag einmal im Jahr, am Yom Kippur, ist er in das Allerheiligste gegangen und hat Vergebung für sein Volk empfangen. Erneut ist das ein Motiv, das andere Religionen auch kennen. Das ist ihnen gar nicht fremd. Ich finde das ganz interessant bei den Jesiden, mit denen ich auch im Nordirak arbeite oder hauptsächlich arbeite. Die Jesiden kennen drei Kasten. Also das gesamte Volk der Jesiden ist in drei Kasten eingeteilt, in drei Gruppen. Und die obersten beiden, zu denen gehören nur die wenigsten, die sind für religiöse Aufgaben zuständig. Und da gibt es dann den Baba Sheikh, das ist so der Leiter, der allgemeine Leiter der Jesiden. Es gibt aber auch den Baba Javish, das ist der Hüter des Heiligtums der Jesiden in Lalish. Und dieser Baba Javish, der muss zölibatär leben, das heißt, er darf nicht heiraten. Und er vertritt sein Volk vor Gott, indem er Opfer bringt und bestimmte Rituale vollzieht, dort in diesem Heiligtum in Lalish. Ich habe diesen Baba Javish übrigens selber mal getroffen, als ich im Flugzeug saß, vom Irak zurück nach Deutschland, saß er auf einmal drei Stühle weiter und ist auch nach Deutschland geflogen, hat sich wohl medizinisch behandeln lassen. Eine Geschichte, die ich immer wieder von den Jesiden, mit denen ich arbeite, höre, ist, dass vor einigen Generationen sich einer dieser Baba Javische, es gibt immer nur einen und wenn er stirbt, dann muss eben jemand anders an seine Stelle treten, einer in früherer Generation, der hätte sich selber beschnitten, um deutlich zu machen, ja, ich lebe ganz rein, auch sexuell, zölibatär. Ich vertrete mein Volk gut vor Gott. Man sieht hier also, auch die Jesiden haben Wahrheit erkannt. Ja, wir brauchen als Menschen einen Vertreter vor Gott. Und dieser Vertreter oder dieser Priester, der muss rein sein. Und hier müssen wir wieder die Frage stellen, kann ein Mensch rein sein vor Gott? Kann er eine weiße Weste haben? Das Bild passt ganz gut, weil die Jesiden tragen dann auch ganz weiße Kleidung, um die Reinheit deutlich zu machen. Die Antwort finden wir im Kapitel 7, Verse 27 und 28. Nein, er kann natürlich nicht vollkommen rein, vollkommen ohne Schuld sein. Er muss immer wieder neue Opfer bringen, nicht nur für sein eigenes Volk, sondern auch für sich selber. Und zuerst für sich selber, dass er schuldlos vor Gott treten kann. Jesus war dieser makellose Vertreter. Er war der ultimative Priester. Und das wiederum nicht nur graduell. Er war nicht nur noch ein irgendwie besserer Priester als Priester davor. Nein, er ist das Vorbild, auf das die anderen Priester vorausgeblickt haben. Er ist der eigentliche Priester, er ist der ultimative Priester. Jesus ist also der ultimative Prophet, König und Priester. Aber was ist jetzt das ganz Besondere an diesem Jesus? Schaut nochmal in Vers 27, das ist ein recht verschachtelter Satz. Und man könnte meinen, dass der Autor jetzt hier schreiben wird, Jesus war sündlos, deshalb musste er für sich selber kein Opfer bringen. Aber nein, hier steht, er war Priester und Opfer zugleich. Er erbrachte also selber durch sich und mit sich das Opfer, damit er als Priester uns vor Gott vertreten kann. Ziemlich verschachtelt, aber es werden eigentlich zwei Dinge deutlich gemacht. Jesus war selber Opfer, damit er selber als Priester uns vor Gott vertreten kann. Und das führt uns zu dieser Gestalt Melchisedek. Wir haben schon gelesen im Psalm 110. Und wahrscheinlich gibt es keine mysteriösere Gestalt im Alten Testament. Wir lesen von ihm in 1. Mose 14, wie er eben Abraham begegnet. Und dann ist der Psalm 110 eigentlich eine weitere Erklärung davon, was da passiert ist in 1. Mose 14. Und der Hebräerbrief ist wiederum eine Auslegung von Psalm 110. Also 1. Mose 14, Psalm 110, Hebräer. Aber ich versuche es trotzdem mal ganz einfach zu machen und ich denke, man kann es auch einfach runterbrechen. Diese Gestalt, dieser Melchisedek, der begegnet also auf einmal Abraham, nachdem dieser Abraham gegen verschiedene Könige gekämpft hat. Und er heißt Melchisedek, das heißt Melchi, König von Salem. Und Salem oder Salam heißt Friede. Er ist also der König des Friedens oder wir kennen ja auch Jerusalem. Er ist der König von Jerusalem. Und dann heißt es da weiter schon in Psalm 110, dass dieser Melchisedek Priester war und zwar Priester des Allerhöchsten, also Priester von Jahwe, von Gott der Israeliten. Was macht jetzt Abraham? Abraham zahlt diesem Melchisedek den Zehnten, womit er deutlich macht, dass dieser Melchisedek höher ist als er selber. Abraham erkennt Melchisedek also als Priester an. Jetzt Moment mal. Ich hoffe, ihr habt gut zugehört. Das ist nämlich wirklich etwas Außergewöhnliches, was hier passiert. Was steht da? König des Friedens, König von Jerusalem und Priester. Melchisedek ist König und Priester. Das ist das einzige Mal im Alten Testament, dass die Rolle des Königs und des Priesters vereint werden. Ich habe euch schon gesagt, die Propheten und die Könige haben Gott vor den Menschen vertreten, während der Priester die Menschen vor Gott vertreten hat. Und jetzt kommt auf einmal diese Gestalt, der ist König und Priester. Also irgendwie zwei Rollen, die sich doch ergänzen sollten, aber die doch nicht eine Person gleichzeitig ausfüllen kann. Deswegen gab es ja auch bewusst die Trennung zwischen Mose und Aaron. Der eine war der Prophet, der andere der Priester. Aber das, was hier bei Melchisedek angedeutet wird, das wird dann später in Zacharia 6, die Verse 12 und 13, nochmal bestätigt und als Prophetie ausgesprochen. Dort heißt es, und du sollst zu ihm reden und sagen, so spricht der Herr der Herrscharen, siehe ein Mann, dessen Name Spross ist, denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Ja, er ist, der den Tempel des Herrn bauen wird, und er wird Herrlichkeit als Schmuck tragen, auf seinem Thron sitzen und herrschen. Er wird also König sein, dieser Spross, und er wird Priester sein auf seinem Thron. Und der Rat des Friedens wird zwischen beiden bestehen. Zacharia blickt hier also auf was ganz Außergewöhnliches voraus. Ein König, der als Priester herrschen wird und dadurch kommt es zum ultimativen Frieden. Nur durch diese sehr seltsame und doch eigentlich unmögliche Kombination. Jesus ist die Erfüllung dieser Prophezeiung. er ist ein Priester nach der Weise Melchisedeks. Und das heißt auch, dass Jesus, so wie Melchisedek, nicht von Levi abgestammt ist. Also er kommt nicht aus dem Stamm Levi. Und trotzdem kann er Priester sein. Er bricht also aus der normalen Priesterlinie heraus. Er ist ein Priester nach der Weise Melchisedeks. Und doch gleichzeitig König und Prophet. Keine Religion dieser Erde ist jemals auf so etwas gekommen. Und keine Religion wird jemals auf so etwas kommen können. Doch dieser Jesus ist die Antwort auf das Suchen aller Religionen. Und deswegen ist es so etwas Herausforderndes für Menschen, die auch nach ihrem Verstand, nach einem Erlöser suchen, Gott gefallen wollen. Es ist was Herausforderndes, diesen Jesus, der doch gleichzeitig König, Prophet und Priester ist, anzunehmen, aber doch gleichzeitig was Wunderbares, was sie befreit. Indem Gott Mensch wurde, hat er sich uns nicht nur in vollkommener Weise gezeigt als Prophet und den Herrschaftsthron betreten als König, sondern er vertritt uns auch mit all unseren Makeln als Priester und Opfer vor Gott. Wer diesen Jesus sieht, der muss nicht mehr auf Schatten schauen und Rückschlüsse auf das wahre Wesen Gottes durch diese Schatten ziehen. Wer dieses Licht sieht, der braucht keine Erklärung dafür, dass es Licht ist und keine Finsternis. Wer ist Jesus? Er ist der Prophet, der ultimative Prophet. Er ist König, der ultimative König. Und er ist Priester, ultimative Priester. Wer diesen Jesus sieht, der hat die Antwort. Dessen Suchen hat ein Ende. Amen.